Das faschistische Spiel lässt sich auf vielerlei Weisen spielen und der Name des Spiels bleibt der gleiche. Tatsächlich ähnelt der Begriff des Faschismus dem Begriff des Spiels bei Wittgenstein. Ein Spiel kann kompetitiv oder nicht kompetitiv sein. Es kann ein oder mehrere Spieler involvieren. Es kann eine gewisse Geschicklichkeit erfordern oder nicht. Es kann um Geld oder nicht um Geld gehen. Spiele sind unterschiedliche Aktivitäten, die lediglich eine gewisse Familienähnlichkeit, wie Wittgenstein es nannte, aufweisen.
Umberto Eco, der ewige Faschismus. Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hallo.
Wie geht's? Es ist Frühling. Der Sommer kündigt sich so langsam an. Die Zeit wurde umgestellt. Bei euch auch drüben eigentlich? Oder ist das so eine Sache, die nur wir hier haben? Nein, ihr habt das auch in London.
Das ist, glaube ich, europaweit genormt und passiert überall am selben Datum und überall sind die Leute tendenziell ein bisschen abgefuckt und genervt davon.
Ja, stimmt. Ach, bei dir ist es sowieso eine Stunde früher als bei mir, sehe ich gerade. Ne? Wir sind gar nicht in den gleichen Zeitzonen unterwegs. Ja, deswegen, ich bin so ein bisschen groggy noch, nicht nur wegen der Zeitumstellung, auch so irgendwie gerade kurz vor der Aufzeichnung jetzt Kopfschmerzen zu bekommen, also irgendwie ein bisschen vernebelt, aber vielleicht passt das ja zum Grusel des Faschismus, über den wir sprechen müssen. Wir werden schon irgendwie trotzdem durchkommen durch diesen Text. Wie geht's dir sonst so? Wie ist die Stimmung da drüben?
Die Stimmung ist soweit gut. Ich habe ebenfalls ein kleines bisschen Brain Fog, da gerade die Allergiesaison eingesetzt hat, die mir jedes Jahr aufs Neue für mehrere Monate viel Freude im Sinne von Schrecken bereitet. Und ich hoffe auch, dass also die Nebulosität unserer beider Köpfe sich vielleicht auf eine interessante synergetische Weise kombiniert mit der Nebulosität des Faschismus.
Ein mittelmäßiger Philosoph zusammen, ja. bei mir ist auch alles soweit okay, der Frühling hat begonnen und wir hatten ja eine kleine Frühlingspause von 2 Wochen jetzt hier bei Geister und jetzt geht's wieder los mit den Folgen. Es steht viel an, das antike China wird abgearbeitet und dann geht's endlich nach Griechenland, freue ich mich ja schon mega drauf, krass, irgendwie so nach fast 2 Jahren Podcast sagen wir dann, hallo, hier sind die Vorsokratiker. Das wird alles in diesem Jahr dann noch passieren und wir sprechen natürlich hier in unserem Paywall-Format jeden Monat über einen Text und diesmal haben wir uns ausgewählt Umberto Eco, der ewige Faschismus, denn du hattest das im letzten Special, als wir über Bullshit geredet haben, kurz mal angesprochen und zitiert und dann dachten wir, das können wir doch direkt mal lesen und besprechen, denn dieses Wort Faschismus ist ja gerade wirklich in aller Munde, vor allem wenn man auf die USA schaut und was da so abgegangen ist nach der Wahl. Aber natürlich auch, wenn man nach Deutschland schaut, was hier gerade so passiert, vielleicht in der neuen Koalition und auch wenn wir auf die AfD schauen, die mittlerweile ja fast gleich auf mit der Union ist, was die Sonntagsfrage angeht. Ist es in England auch gerade so ein Diskurs? Es liegt Faschismus in der Luft, das Thema?
Ja, immer zu. Und es gibt ja hier auch so Sachen wie zum Beispiel die UKIP, die maßgeblich den Brexit damals vorangetrieben hat, propagandistisch mit Nigel Farage. Der Begriff des Faschismus fällt auch viel mit Blick auf bestimmte Medien. Also die Daily Mail ist hier eine große Zeitung und die wird von manchen Leuten als faschistisch eingestuft. Also sie ist auf jeden Fall eine extrem rechte Zeitung. Und nicht zuletzt ist natürlich der anglophone Diskurs auch davon gezeichnet, also die Debatten um den Nahen Osten werden häufig irgendwie mit dem, also da fällt häufig der Begriff Faschismus, insbesondere mit Blick auf Netanjahus Regierung und die Politik, die er fährt.
Ja, das ist hier auch ein großes Thema, dass man merkt, die Polizei greift da immer weiter durch bei verschiedenen Protesten. Und an sich, fand das so witzig, also wir reden ja über diesen Text, der ewige Faschismus von Umberto Eco, der dann irgendwann auch nochmal auf Deutsch übersetzt, also eigentlich wurde der 1995, war das ein Vortrag, den er gehalten hat, dann ist er später in der New York Review of Books erschienen und dann ja so ein bisschen so ein Bestseller-Text irgendwie geworden. Und ich fand das so lustig, in dieser deutschen Ausgabe, ne, von Hansa, gibt es ein Vorwort von Roberto Saviano und ich muss das mal kurz vorlesen, diesen ersten Absatz des Vorworts und wir können uns alle mal fragen, ob es da klingelt oder nicht, oder ob das da vielleicht jetzt anders klingelt, als wie es hier gemeint ist. Und zwar heißt das, steht im Vorwort, der erste Absatz ist der folgende: Das Wort Faschismus, das reflexartig jedes Mal fällt, wenn wir vor einem politischen Akt stehen, der uns autoritär erscheint, vor einer klar sexistischen oder rassistischen Äußerung, ruft immer zugleich die Reaktion hervor: Was für eine Übertreibung. Wo sind die Schlägerhorden und der Schwarzhemden? Wo sind die Sondergerichte? Wo die Verhaftungen? Wo die Erschießungen? Wo die Konzentrationslager? Ein berechtigter Einwand, würde ich sagen, doch einer, der den historischen Faschismus als Bezugspunkt nimmt, verstanden als die Regierungszeit Mussolinis. Das ist ein bisschen die Sache, unter der der Text natürlich jetzt immer diskutiert wird. Also Umberto Eco hat 1995 sich nochmal gefragt, okay, was sind eigentlich die Anzeichen des Faschismus, was ist der Kern des Faschismus? Und ich fand es so witzig, dass, also witzig übrigens, wenn ich das Wort, ist mir öfter schon mal aufgefallen, sage ich, meine meistens dann ironisch. Ich finde es so ironisch, dass das keine Übertreibungen mehr sind jetzt, die da aufgelistet werden. Ne? Also wenn gesagt wird, wo sind die Schlägerhorden? Das gibt es bei Trump. Ne? Also Leute, die Leute nicht mehr in die Ministerien reinlassen zum Beispiel. Ne? So irgendwelche Magerboys oder irgendwelche Proud Boys, die durch die Straßen fahren. Wo sind die Sondergerichte? Okay, immerhin ist es so, dass der Supreme Court durchsetzt ist jetzt von Rechten und Republikanern, also dass sie da die Mehrheit haben. Wo sind die Verhaftungen, wo sind die Konzentrationslager? Es wird jetzt ein neues Guantanamo Bay quasi aufgebaut. Ne? Mhm. Also das ist nochmal eine andere Qualität jetzt, finde ich, in der wir sind, dass man, dass dieser Absatz, der ja so gemeint ist, also er meint ja quasi, auch wenn es das alles nicht gibt, ja, können wir es trotzdem mit Faschismus zu tun haben. Und wir leben aber in einer Zeit, in der wir merken, nee, das gibt es jetzt schon auch wieder. Und das finde ich echt, also erstaunlich. Und mir ist da wirklich so ein bisschen das Lachen im Halse stecken geblieben, als ich das gelesen habe, dieses Vorwort hier.
Ja, ich glaube, ein großes Verdienst, das wir jetzt so langsam dann rekonstruieren und ausklamüsern können von diesem Text, ist, dass er eins der fruchtbarsten Angebote macht, um ein bisschen den Kopf über Wasser zu halten in diesen Fragen. Also als deutscher Linker habe ich zum Beispiel hier bei vielen dieser von mir gerade angesprochenen Nahostdebatten manchmal andere Ansichten oder möchte auf Dinge hinweisen, die irgendwie doch ein bisschen das, was auch immer die Netanjahu-Regierung der letzten 30, 35 Jahre gemacht haben, doch qualitativ unterscheiden von anderen distinkt faschistischen Regimen auf der Welt. Und zugleich ist natürlich ein Punkt, den Eco machen will, dass diese Dinge so ein bisschen im Fluss sind. Und man darf auch historisch gesehen nie vergessen, dass die historischen ersten Manifestationen des Faschismus in Italien, in Deutschland, die haben ein gewissermaßen bis heute schwindelerregendes Tempo gehabt darin, wie schnell sie vorgegangen sind. Und zugleich gab es trotzdem solche kleineren Schritte. Es war schon so ein, wie man es manchmal nennt, ein Szenario vom Frosch im langsam kochenden Wasser. Also diese Metapher wird ja häufig verwendet, dass wenn man einen Frosch in Wasser steckt und es ist bereits kurz vorm Siedepunkt, dann springt er sofort heraus, weil er reflexhaft sich in Sicherheit bringen will, während wenn man die Temperatur langsam erhöht, der Frosch es nicht merkt und irgendwann einfach stirbt. Was, ich habe ehrlich gesagt nie nachgeguckt, ob diese Anekdote eigentlich biologisch stimmt, aber die Metapher, also die, was damit illustriert werden soll, ist, dass wenn es graduelle oder langsame Schritte gibt, dann ist es häufig so, dass man den Dingen, die ein autokratisches oder faschistisches Regime über einen bringt, dass man denen gar nicht so schnell auf die Spur kommt. Und bei Trump ist es jetzt tatsächlich so, ganz wie du gesagt hast, dass diese ersten zwei Monate absolut unerhört schnell und krass waren. Also ich kenne Leute, ich könnte wirklich namhafte Leute zitieren, die im Vorfeld der 2024er Wahl gesagt haben, ach, was soll denn schon passieren? Ich meine, 2016 bis 20 war jetzt auch schlimm, aber irgendwie haben wir es ja auch überstanden. Das wird jetzt einfach mehr vom Gleichen und in 4 Jahren hat der Mann dann eben abgewirtschaftet. Worauf meine Erwiderung schon damals war und natürlich jetzt mit Nachdruck sein muss. Erstens, 2016 bis 20 war sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm und überhaupt nicht etwas, was man einfach so abtun kann. Und die Leidtragenden waren natürlich die, die sich meistens nicht in dem Mainstream derer, die irgendwie gelehrte Worte darüber verbreiten, bewegen. Und zweitens ist natürlich, was man jetzt beobachten kann, es so, dass Trump auf eine ganz andere Weise Also es gibt Leute bis heute, die aus Trumps innerem Kreis 2014, 15, 16, die sagen, die Wahl damals war fast so ein bisschen ein verunglückter PR-Coup. Der wollte eigentlich kandidieren, um seine verschiedenen Abzockereien, die irgendwie nicht mehr besonders gut liefen, wieder anzukurbeln. Und ist dann so ein bisschen in so eine Sache reingeraten und konnte natürlich nicht einen Rückzieher machen, als es einmal Fahrt aufgenommen hat, da er ein Narzisst und Egomane ist. Und viel von seiner Präsidentschaft war ein bisschen davon gekennzeichnet. Bei John Oliver hieß es damals immer über einen der großen Skandale bei Trump, das sei Stupid Watergate. Also der Watergate-Skandal nur, wenn alle halt wirklich extrem dumm sind. Mhm. Und davon war so ein bisschen die ganze erste Amtszeit geprägt. Trump und sein Team schienen einfach unvorbereitet und haben dann ständig halt Faschismus versucht, aber halt in komplett doof und in komplett hirnrissig. Und diesmal ist es anders. Diesmal ist er umgeben von einem Team und man kann tatsächlich, wie du sagst, diese total übertriebene, fast so ein bisschen abziehbildartige Faschismusdefinition, die jetzt in dem Text, den wir besprechen werden, massiv verkompliziert wird durch Echo. Mhm. Diese Abziehbildversion kann man schon fast einfach anwenden. Und es ist einfach das. Und es ging extrem schnell. Und scheinbar steht bislang ja das ganze Land USA nur so ein bisschen mit großen Augen und so einem Fischmund da und schaut dem so zu und ist selber überwältigt von dieser enormen Wucht und Schnelligkeit. Und das ist extrem beängstigend.
Ja, was ich jetzt schon mal kurz sagen will, weil es mir gerade einfällt, damit ich es später nicht vergesse, ist, dass wir diesen Faschismusvorwurf trotzdem, glaube ich, einer gewissen Kritik unterziehen sollten oder uns das im Kopf behalten sollen, weil es, glaube ich, auch etwas ist, mit dem sich die Mitte immer versucht oder die sogenannte Mitte versucht abzugrenzen von der radikalen Rechten und sich dabei als so noch vernünftig und mit Maß und Mitte darzustellen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass wir quasi nicht sagen, naja, das, was jetzt unter Trump passiert, das ist schon ein bisschen faschistisch. Das, was die AfD will, ist dann richtig faschistisch. So wie es jetzt aber noch ist, ohne die AfD läuft es super, so ungefähr. Ne? Sondern wir sollten uns, glaube ich, fragen, wo haben wir diese Anzeichen des Faschismus auch schon jetzt und werden die auch unter einer Regierung von Friedrich Merz und sowas dann höchstwahrscheinlich weiterhin so sehen. Also, dass wir trotzdem sagen, so diese Idee, dass Faschismus ein in gewissem Sinne leerer Vorwurf auch sein kann, die ist vielleicht trotzdem auch fruchtbar und sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht behalten für die Diskussion gleich. Und es gab doch dieses Zitat, wollte ich noch mal gerade sagen, du hast den Frosch im Wasserglas genannt von diesem Pfarrer Martin Niemöller. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das ist gerade auch wieder so ein bisschen so, finde ich, im Kopf, wenn man so, jetzt geht es gegen die illegalen Immigranten, die dann in Lager gesteckt werden und so weiter, aber und da wird dann weniger protestiert, auch wenn da schon protestiert wird und Trump hat ja dieses Flood the Zone gerade, also dass so ganz, ganz viele Sachen parallel gemacht werden, einfach komplett alle Entwicklungszusammenarbeit wird gecuttet und also auch so viel, dass man gar nicht weiß, was ist davon legal, was ist nicht. Also man hat das Gefühl, die Gerichte müssen da jetzt so hinterherhecheln, die Demokraten wissen gar nicht, wo sie hier anfangen sollen und so. Und da werden wir bei Echo gleich noch drauf kommen. Ne? Dieses schnelle Handeln, das ist ja für ihn auch so ein Merkmal des Faschismus. Bist du an sich mit Umberto Echo vertraut? Weil der ist ja eine ganz schillernde Figur, weil der einerseits Schriftsteller ja ist, also man kennt ihn wahrscheinlich am ehesten durch Der Name der Rose, da gab es ja auch dann diesen Film mit Sean Connery dazu, dann gleichzeitig ist er ja auch Philosoph, also hat philosophische Ideen, er ist auch Semiotiker, also der hat sich ganz viel mit Sprache und den verschiedenen Formen, auch mit Text und so beschäftigt, ne, und da viele Zugänge entwickelt und ich kenne das alles nicht so. Also mir ist ja auch immer nur als dieser schillernde Kopf so ein Begriff gewesen. Und ich finde es gut, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen annähern und bin gespannt, irgendwann noch mal mehr von ihm zu besprechen. Wie steht's so bei dir und Umberto Eco?
Ja, ich kannte ihn vor allen Dingen auch über seine beiden bekannten Romane, Der Name der Rose und das Foucault'sche Pendel, die ich aber beide zugegebenermaßen auch bis heute leider nur oberflächlich kenne. Und er war mir deswegen in erster Linie bekannt als Literat oder als belletristischer Schriftsteller. Und ich war dann sehr verwundert, als ich das erste Mal auf seine anderweitigen Aktivitäten gestoßen wurde. Und das war, weil Anfang der 2010er, als ich in Bonn meinen Bachelor gemacht habe, Markus Gabriel, der damals relativ frisch als Professor in Bonn war, hatte dieses Schlagwort, unter dem er viel firmiert hat und unter dem er viele Kooperationen, Konferenzen, Bücher und so weiter hervorgebracht hat. Und das hieß damals Der neue Realismus. Und es gab einen Sammelband mit, wo er verschiedene Leute versammelt hat, die er irgendwie als Gewehrsmänner und Gewehrsfrauen unter diesem Banner, als seine Mitstreiter sozusagen verstanden wissen wollte. Und es war ein sehr beeindruckendes Line-up. Und es waren sowohl Größen aus der analytischen Philosophie wie Hilary Putnam dabei. Es waren einige Leute aus den verschiedenen anderen Bereichen der deutschen Philosophie dabei, unter anderem meine spätere Promotionsbetreuerin Andrea Kern. Und dann mittendrin auch Umberto Eco. Und ich weiß, dass ich damals so mit Anfang 20 mir das angehört habe und dachte, wie hat der denn diesen Romanschriftsteller dafür gewinnen können? Und ich glaube, damals habe ich Eco gegoogelt und mir ist es dann mit einem Mal klar geworden, dass der ja Mediävist ist, Semiotiker, also Semiotik ist ja die Kunde der Zeichen oder die Wissenschaft von, was Zeichen eigentlich sind. Ist also nochmal ein weitergefasstes Feld als Semantik, die jetzt erstmal sich nur mit einfach Bedeutung, ungeachtet ihrer Kodifizierung in Zeichen, befasst. Und ich habe dann aber weiterhin mich, glaube ich, gar nicht so viel mit seinem Werk befasst und bin dann irgendwann, vielleicht sogar schon im Kontext von Trumps erster Wahl, also entweder im Wahlkampf oder danach, also irgendwann so Mitte bis Ende der 2010er.
Ach stimmt, da ist der Text nochmal so durch die Ach nee, warte mal, jetzt denke ich an Bullshit. Bullshit ist damals, der Bullshit-Text ist damals nochmal so populär geworden. Aber das hier ist auch einer, der immer mal wieder so aufgekommen ist dann, ne?
Ja, also Ur-Fascism heißt es ja auf Englisch. Und das ist, glaube ich, mir damals, ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen Video-Essay von der großartigen Lindsay Ellis, die mit einigen dieser Ideen, die er dort entwickelt, für irgendwas arbeitet. Und ich glaube, ich habe den damals dann schon einmal auf Englisch gelesen. Ich habe ihn jetzt auch noch mal in der Version gelesen, wie er 1995 in der New York Review of Books auf Englisch erschienen ist. Und habe ihn dann Anfang der 2020er mir in dieser deutschen Übersetzung angeschaut, Der ewige Faschismus, weil es irgendwann bei Hansa erschienen ist. Und ich habe das für jemanden spontan als Geburtstagsgeschenk gekauft und war dann und wollte auch unbedingt noch mal reinlesen und habe das gelesen. Und es gibt diese zwei, drei anderen Texte, die habe ich, glaube ich, damals auch noch gelesen.
Ja, genau. Und wir sprechen jetzt über diesen Text Earth Fascism oder Der ewige Faschismus, der 1995 eigentlich ursprünglich ein Vortrag war, den Eco gehalten hat, dann verschriftlicht wurde und dann so richtig herausgegeben wurde. Gibt es in Deutsch unter anderem bei Hansa in einem Band mit noch so ein paar anderen Texten. Der Text ist sehr kurz, also falls ihr Lust habt, den Text auch noch zu lesen, findet man bestimmt auch irgendwo in den Weiten des Internets, bevor ihr jetzt uns darüber reden hört, dann könnt ihr das gerne hier pausieren und noch machen. Und zwar macht Eco Folgendes in dem Text. Der macht erstmal so eine Bestandsaufnahme, wie es ihm eigentlich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Italien ergangen ist, wie das war eigentlich für ihn, so unter dem Faschismus zu leben. Er führt das nicht total detailliert aus, sondern es gibt so kleine Schlaglichter. Also er fängt damit an, dass er bei so einem Wettbewerb, einem freiwilligen Pflichtwettbewerb als Kind mitgemacht hat, wo man über ein Thema schreiben wollte. Und zwar sollen wir für den Ruhm Mussolinis und die unsterbliche Bestimmung Italiens sterben. Und er schreibt, meine Antwort war positiv gewesen. Ich war ein heller Junge. Das kommt später am Ende nochmal vor. Also er zeigt so ein bisschen, dass er war ein cleveres Kind, aber er hat natürlich komplett unterm Faschismus gelebt. Ne? Also er konnte sich eigentlich nur diese Welt vorstellen. Und es gab Worte, die hat er erst später gelernt, Freiheit zum Beispiel, oder auch, dass es mehrere Parteien geben kann, hat er erst gemerkt, als das Regime gefallen war, in den Zeitungen stand, dass sich jetzt verschiedene neue Parteien firmieren. Und er ist so gewesen, wieso? Ach so, die gab es wohl alle vorher im Untergrund. Es geht ein bisschen auch um den Kampf, den Partisanenkampf, der geführt wurde. Ist und dann die tatsächliche Befreiung, also als dann Mailand eingenommen wurde. Und daran merken wir erstmal so ein bisschen, es ist so ein Scene-Setting, wenn der Faschismus agiert, ist er totalitär und greift auch auf das Denken ein und danach öffnet sich dann, also wenn der Faschismus wieder gefallen ist, dann dieses Denken wieder Richtung freie Presse, Richtung mehr Parteiensystem und so. Und dann kommen aber auch so Stimmen, die so ein bisschen, wie wir das gerade im Vorwort besprochen haben, die dann so sagen, naja, ist das jetzt überhaupt noch Faschismus so ungefähr? Und deswegen also was jetzt das Neue kommt eventuell. Und Eco bietet jetzt 95 so eine Definition eines Urfaschismus an. Denn er sagt, Wenn wir uns den Nationalsozialismus anschauen, dann ist der in einer gewissen Weise totalitär, wie Mussolinis Faschismus eigentlich nicht war. Also es gab unter dem Nationalsozialismus, sagt Eco, nur eine Art von Kunst eigentlich. Es gab nur eine Art zu denken. Und das war bei Mussolini, sagt er, irgendwie so ein bisschen anders. Da haben alle irgendwie mitgemischt. Da gab es noch den König, da gab es die Kirche. Da hat man sich mal dafür und mal dagegen ausgesprochen. Also der Faschismus unter Mussolini, sagt er, irgendwie hat so eine seltsame Windigkeit und Wendehalsigkeit, die er bemerkenswert findet. Und das ist auch was anderes, als wie es zum Beispiel unter dem Kommunismus abgelaufen ist. Und er sagt aber, dieses Wort Faschismus, diese Idee Faschismus und auch gegen den Faschismus zu sein, die ist irgendwie so ubiquitär. Also das ist auch so bei Ernest Hemingway, ne, dass Leute gegen die Faschisten dann zum Beispiel sind. Und dieses, oder dass man einen Polizisten, sagt er auch in den USA, als Fascist Pig bezeichnet. So, dieser Begriff ist irgendwie da und wir brauchen diesen Begriff eigentlich auch. Aber was ist der Begriff jetzt eigentlich, wenn er nicht dieses exakte System zum Beispiel Mussolini ist? Und deswegen macht er eine Auflistung von verschiedenen Punkten, in denen er zusammenfasst, was ist für ihn jetzt eigentlich der Urfaschismus? Also was sind die ja tatsächlichen Charakteristika, die eigentlich in jeder faschistischen Bewegung irgendwie drin sind? Und das schreibt er auch öfter so ein bisschen, bei denen es so ein bisschen klingeln sollte. Also wenn man jemanden so und so reden hört, dann weiß man schon, smells like Urfaschismus. Und genau, die handelt er dann hier in diesem Text ab. Und dann gibt es noch ein kurzes so Nachwort dazu. Und dann ist es durch. Und bevor ich dich frage, wie du es an sich fandest, sage ich jetzt noch mal, ihr könnt, wenn ihr Geister nicht finanziell unterstützt, das gerne machen. Dann könnt ihr den Rest dieses Gesprächs zwischen uns hören. Gibt es immer einmal im Monat so ein Gespräch über einen Text. steadyhq.com/geister ist die Adresse, wo man ein Abo abschließen kann. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch auf unseren Discord-Server, wo wir über Philosophie und auch über diese Texte vorher diskutieren. Also da könnt ihr uns auch schon vorher eure Meinung zu den Texten schicken. Und da wird auch gerade noch ein weiterer Lesekreis organisiert, an dem man teilnehmen kann, wenn man möchte. Und auch wenn einen das alles nicht interessiert, freuen wir uns trotzdem über Unterstützung, denn dann ist der Podcast finanziert und kann weitergehen. Wir gehen hinter die Paywall.